Ich freue mich ja eigentlich jede Woche sehr auf unsere Podcast-Aufnahme, aber seit kurzem freue ich mich noch ein bisschen mehr und das hat mit einem Kindheitstraum von mir zu tun. Es gab in meiner Kindheit und in meinen Jugendjahren durchaus Zeiten, in denen ich mir ernsthaft gewünscht und vorgestellt habe, Radiomoderator zu werden. Das hatte verschiedene Gründe, aber einer davon war, ich war jeweils wahnsinnig begeistert von diesen Radiostudio-Mischpulten mit all diesen Knöpfen und Regeln und fand das immer beeindruckend, wenn diese Moderatoren dann einfach so lässig irgendwelche Jingles und Musik eingespielt haben. Und heute sitze ich vor diesem Podcast-Aufnahmegerät und da hat es eben auch viele Knöpfe und Regler drauf und es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich tatsächlich in einem Radiostudio sitzen. Nicht ganz, fürs Radio hat es nicht gereicht, aber für den How to Real Estate Podcast allemal. Und das ist ja auch was. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Namen von Robert Planta gegenüber von mir. Hoi Robert.
Salut Micky.
Mein Name ist Michael Meyer. Schön, dass Sie auch heute dabei sind.
How to Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer. Präsentiert von Crowdhouse und Propertunity.
Wir kümmern uns im heutigen Thema der Woche heute wieder mal um Zinsen. Allerdings, wie ich finde, aus einem spannenden Blickwinkel, denn wir sprechen heute über Zinskonstellationen, die nur ganz selten auftreten und aktuell ist das so ein Fall. Es geht heute um inverse Zinskurven und was das schlussendlich mit Hypotheken und Immobilien zu tun hat. Davor kümmern wir uns aber zuerst wie immer um
die Frage der Woche.
Genau. Und bevor ich zur Frage der Woche komme, noch kurz ein wichtiger Hinweis. Es gibt ja vielseitige Wege, wie Sie uns diese Fragen stellen können. Und es gibt neu einen ganz neuartigen Weg, den ich diese Woche entdeckt habe. Und den ich, wie ich finde, ziemlich praktisch ist, denn es funktioniert direkt in der Spotify-App. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hören uns ja über Spotify und dort gibt es jetzt neu eine Sektion, die nennt sich Fragen und Antworten. Das Ganze finden Sie ganz einfach, wenn Sie auf die entsprechende Folge klicken unter den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Wir werden die neue Funktion auch noch auf YouTube und auf unserem Medienzentrum kurz erklären und vorstellen. Es ist aber selbsterklärend. Sie können dort einfach draufklicken und uns direkt über Spotify Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen zu der entsprechenden Folge machen. Nutzen Sie die Chance, wir freuen uns auf Ihr Feedback. Damit kommen wir zur Frage der Woche und sie kommt diese Woche von Mark Easley. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, Moment, den Namen habe ich schon mal gehört. Das kann durchaus sein, er schreibt für die Handelszeitung und er hat uns Fragen gestellt. Jetzt nicht direkt für den Podcast, sondern eher im Sinne einer allgemeine Medienanfrage, aber wir haben uns gedacht, wenn das schon für Medienschaffende relevante Fragen sind, dann sind die sicher auch für den Podcast interessant. Seine Frage lautet, angesichts der veränderten Rahmenbedingungen, Stichwort höhere Zinsen, Inflation, steigender Referenzzinssatz, relativ attraktive und sichere Geldanlageoptionen, inwiefern haben sich diese Veränderungen ausgewirkt? Inwiefern ist ein Investment via Crowdhouse attraktiver oder weniger attraktiv geworden? Und inwiefern ist das Geschäft risikoreicher? Vielleicht wollen wir es nicht auf Crowdhouse direkt beziehen, sondern generell auf direkte Anlagen in Immobilien.
Was dein eigentlich Take. Das Gleiche ist. Ja. Also zuerst würde mich mal wundernehmen, was sind die relativ sicheren und stabilen und rentablen Anlagen, weil nach denen suche ich. Vielleicht, Herr Iseli, haben Sie mir da eine gute Antwort, weil ich finde sie im Moment nicht, weil genauso, jetzt mal mit den Oblis, ja. Kann man genauso schnell jetzt im aktuellen Umfeld der sich extrem schwankenden Leitzinsen mal verspekulieren. Ne? Jetzt, wo eine CS nicht mal mehr sicher ist und nicht mehr richtig existiert, wollte übrigens heute Morgen, ist meine Frau an der Credit Suisse-Filiale im Pfäffikon Schweiz vorbeigefahren und die war irgendwie geschlossen. Man konnte da nicht mehr rein, aber ob das damit einen Zusammenhang hat oder was anderes, weiß ich nicht. Aber ja, das mal vorweg, also wo gibt's denn die Anlagen noch? Auf der anderen Seite, ich meine generell, reden wir zu direkten Immobilienanlagen. Ich glaube, die einzige direkte Immobilienanlagen in der Schweiz, die einzige Anlageklasse oder eine der ganz, ganz wenigen, die von größeren Schwankungen oder großen Preiseinbrüchen verschont blieb. Auch hier bewusst direkte Immobilienanlagen, also bei den Fonds und bei den quotierten Immobiliengesellschaften hatten wir
sieht die Geschichte anders aus.
Da hatten wir teilweise deutliche Korrekturen bei den direkten Immobilienanlagen. Ich habe mir jetzt gerade gestern wieder die neuesten Bewertungen von Würst Partner angeschaut, die auf den neuesten Transaktionspreisen basieren, und da hat sich ehrlicherweise nicht viel getan. Nach wie vor immens hohe Nachfrage nach der Anlageklasse, noch ein viel begrenzteres Angebot, also der Markt scheint mir seit Beginn dieses Jahres nochmal deutlich ausgetrockneter als auch schon die letzten 2 Jahre, was mich wirklich verwundert. Und ein weiteres Learning, was ich hatte, ist, dass Eigentümer oder Verkäufer, und das ist wirklich ein spezieller Fall für die Schweiz, nicht bereit sind zu verkaufen, wenn sie nicht den Preis bekommen, den sie sich vorstellen. Der Preis, den sie sich vorstellen, bewegt sich eigentlich immer noch in Covid-Sphären, also immer noch, ich sage jetzt mal, weit davon entfernt, wo ich heute den Preis sehe. Aber das Interessante ist, dass keinerlei Verkaufszwang besteht. Das heißt, wenn wir dann jeweils ein Angebot abgeben, welches eigentlich das heutige Zinsumfeld widerspiegelt und auch die zu erwartenden Zinsveränderungen, hören wir dann häufig, ja gut, dann verkaufe ich nicht. Und wenn wir dann wirklich ein paar Wochen oder so später reinschauen, tatsächlich, die Immobilie ist nicht verkauft worden. Was eigentlich einerseits nicht so gut für uns ist, weil wir dachten, wir können hier opportuner ein bisschen zuschlagen in der Akquise, aber auf der anderen Seite ein sehr starkes Signal schickt für den Schweizer Immobilienmarkt. Und namentlich, es gibt keine Abwärtsspirale, es ist kein Verkaufsdruck da, trotz steigender Zinsen. Und die Leute haben eine sehr hohe Confidence, eine sehr hohe, wie sagt man auf Deutsch, meine Güte, Confidence. Sind sich sehr sicher, genau, dass die Preise weiterhin stabil bleiben oder sogar steigen. Das heißt, sie sitzen es aus. Und wie wir auf Schweizerdeutsch so schön sagen, so eine Renditeimmobilie frisst kein Heu. Insofern kostet es die Leute nichts und dann bleiben sie einfach mit der Immobilie. Insofern kommen nicht vermehrt Immobilien auf den Markt und die Preise kommen nicht unter Druck, was zusätzlich zur Stabilität beiträgt. Und davon profitieren wir halt am anderen Ende dann auch.
Genau, ich glaube, das ist ein Faktor, der wird in vielen Prognosen und Analysen immer unterschätzt, ist quasi, wie sensitiv sind überhaupt solche Eigentümer auf gewisse Marktereignisse. Man hat dann immer das Gefühl, ja okay, jetzt sagt man mal, die Preise werden sehen, dann müssen ja alle jetzt auf den Verkäufermarkt springen. Das ist halt einfach dann.
Nein, es passiert nicht.
Die haben sehr viel Geduld.
Ist typisch für die Schweiz. Das zeichnet ja die Schweiz als Immobilienmarkt stark aus, schon seit ich im Immobilienmarkt aktiv bin, und das ist jetzt auch schon über eine Dekade, du hast halt nicht so diese Dynamik wie in ausländischen Märkten, wo die Preise schnell mal explodieren nach oben, dann wieder nach unten korrigieren, dann wieder seitwärts. Also so diese extreme Volatilität gibt's hier nicht, weil ich glaube einfach auch die Eigentümer der Immobilien, die ticken etwas anders. Sie ticken ein Stück konservativer, vorsichtiger, und die denken viel, viel langfristiger, als man eigentlich meint. Und insofern, man, stell dir vor, wenn du jetzt eine Immobilie besitzt seit 10, 15 Jahren, was interessieren dich nach jetzt 10 Jahren Tiefzinspolitik ein bisschen höhere Zinsen? Entweder bist du eh schon in der Festhypothek drin, hast das quasi gehebelt, nicht gehebelt, gehatcht, oder dann zahlst du jetzt halt ein bisschen mehr für den Saron, weil du halt in den letzten 10 Jahren mit dem Libor sowas von günstig gefahren bist und so viele Rücklagen geschaffen hast, dass dich gar nicht interessiert. Ja. Das ist echt noch interessant, und deshalb glaube ich, also um jetzt die Frage abschließend von Herrn Iseli zu beantworten, es gibt meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach aktuell keine attraktivere Anlageklasse als direkt gehaltene Renditeimmobilien, Wohnrenditeimmobilien. Und auch wenn man sich im Zuge der höheren Zinsen die Ausschüttungen oder die zu realisierenden Nettorenditen anschaut, mit ein bisschen Hebel, also ein bisschen Hypothek drin, 50-60%, dann erzielen wir schon heute 3 bis 5 Mal so hohe Renditen wie mit Bundesoblis. Und ob jetzt das Risiko wirklich 3 bis 5 Mal höher ist als bei einer Bundesobli, bei einer vollvermieteten guten Renditeliegenschaft, das wage ich zu bezweifeln. Also finde ich das eine extrem spannende Anlagealternative. Nee.
Ich würde so zusammenfassen, wenn man sich fragt, was ist in der aktuellen Situation attraktiver und was ist unattraktiver geworden. Was ist unattraktiver geworden? Klar, die Fremdfinanzierungskosten sind höher, als sie es waren. Attraktiver geworden, das Angebot ist nach wie vor, wie du gesagt hast, ultra knapp, und die Bautätigkeit ist in den letzten sehr 2 Jahren extrem rückläufig geworden. Die Cashflows, die ohnehin grundsolide sind, da steht alles auf weitere Stabilisierung. Wir haben tiefere Leerstände, man hat keine Vermietungsschwierigkeiten mehr, man hat eine Zuwanderungsprognose, die stärker ist, als dass sie noch vor einigen Jahren war, und man hat die Aussicht auf steigende Angebotsmieten, die jetzt schon der Fall sind, und irgendwann in diesem Jahr wird der Referenzzinssatz nach oben gehen, das heißt auf der Bestandesmietenseite auch nochmal Erhöhungen, also die Cashflows werden sich noch zusätzlich stabilisieren. Und dann ein Punkt, und der ist relativ neu: man sagt immer, ja, Betongold und das ist dieser Sicherheitsaspekt. Und wenn alles gut läuft, dann sagen, na, dann wird da schnell mal auf die Seite geredet. Aber wenn halt so Sachen passieren, wenn man der Aktienmarkt unberechenbar wird, der Obligationenmarkt sogar unberechenbar wird, wenn sogar, und das war ja wirklich der Fall in den letzten Wochen, die Einlagen auf meinem Bankkonto in Frage gestellt werden, dann spielt dieses Sicherheitsaspekt halt auf einmal wieder eine größere Rolle und man hat die Inflation.
Und ich meine, die Inflation kommt ja dadurch dazu. Durch das Betongold haben wir einen gewissen Inflationsschutz, was dazu kommt. Aber ich meine, stell dir das mal so vor. Eigentlich in Zeiten lockerer Geldpolitik, was wir jetzt hatten seit 2008, eigentlich mehr oder weniger, seit der letzten Finanzkrise, eigentlich müsstest du da auf andere Märkte aufspringen, namentlich den Aktienmarkt und so weiter, weil die doch überproportionale Zuwächse verzeichnet haben in der Zeit, ja. Und Immobilienmarkt auch, aber ich finde es in Relation eigentlich nicht ganz so stark. Aber in unsicheren Zeiten, da wird die Nachfrage nach solchen direkten Immobilienanlagen deutlich zunehmen, weil die Alternative auf dem Aktienmarkt ist extreme Volatilität und extrem unvorhersehbar, auch geopolitisch, was passiert, man weiß es nicht. Und das heißt, du suchst wieder vermehrt sichere Häfen. Hatte ich also in den vergangenen Jahren viele Kunden, die gesagt haben, ja, Immobilien, das ist mir zu langweilig, die 4, 5, 6%, die ich da pro Jahr mitnehme, das mache ich mit meinem Aktienportfolio in einem Quartal. Mag durchaus so gewesen sein, aber jetzt.
Schnell auch in die andere Richtung.
Schnell auch in die andere Richtung, aber jetzt nehme ich die 4, 5, 6% gerne mit Handkuss, ja. Weil die Alternative sieht relativ schnell mal nach -20, 30, 40% aus. Dann, und das ist der letzte Punkt, du wirst es nachher noch ansprechen, diese invertierte Zinskurve. Und da kommen wir noch im Detail dazu. Das möchte ich einfach nochmal sagen, dass im Moment ja die langfristigen Hypotheken günstiger sind als die kurzfristigen. Wieso? Weil man ja sinkende Zinssätze bereits einpreist. Das heißt, und jetzt fass mal kurz zusammen, alles andere bei Immobilien ist aktuell so gut wie nie zuvor. Vermietungsstand, Cashflows, Stabilität, Nachfrage, mangelndes Angebot. Zinsen sind heute aktuell tief, aber alle Ökonomen und Marktteilnehmer sind sich einig, dass in den kommenden Jahren die Zinsen tendenziell sinken. Das heißt, auch da kommen wir wieder ins Lot. Also wüsste ich nicht, wieso man heute nicht in Immobilien investieren soll.
Gut, wie beurteilst du den zweiten Teil seiner Frage, inwiefern das Geschäft risikoreicher geworden ist?
Überhaupt nicht. Das ist eigentlich beantwortet mit der ersten Frage. Es trägt genau noch das gleiche Risiko wie vorher und das hat gar nichts mit Kraras zu tun, weil auch hier, ich meine, das Schöne ist ja, wir haben bei unserem Produkt kein Emittentenrisiko. Das heißt, wenn du dein Geld bei einer Bank hast, hast du sogar ein Emittentenrisiko. Das heißt, wenn die Bank dann schließt, wie jetzt fast die CS schließen musste oder hätte schließen müssen, hätte man sie nicht mit, ja, ich weiß, es ist 250 Milliarden aufgefangen und zwangsverscherbelt dann die UBS, da wären deine Einlagen über 100.000 Franken flöten gewesen. Wenn jetzt eine Kraras, wenn wir hier die Kraras an die Wand fahren, was wir nicht machen werden und auch nicht vorhaben, aber mal angenommen, sind deine Immobilienanlagen bei uns immer noch sicher, weil du hast einen Grundbucheintrag und du bist eigentlich grundbucheingetragener Miteigentümer der Liegenschaft. Du hast also kein Emittentenrisiko und das ist ja das Schöne am Grundbesitz und das eingetragen ist im Grundbuch staatlich gesichert, eigentlich genial. Das heißt, heute bieten wir mehr denn je eine grundsolide, grundsichere Alternative, um sein Geld mittel- und langfristig anzulegen.
Damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Ich hätte sie gerne ausgelassen, aber es gibt auch heute ein
News-Update.
Und zwar habe ich mit diese Woche meine Augen schon ein bisschen gerieben. Yahtzee hat letzte Woche einmal mehr einen Report veröffentlicht, den sogenannten Swiss Property Benchmark. Und der wurde dann schlussendlich im Blick in einem Artikel mit der Überschrift «So schlimm ist die Wohnungsnot in der Schweiz» veröffentlicht. Da läutete bei mir natürlich schon die Alarmglocken, denn wir erinnern uns, November 2022, da hat Donato Scornamiglia sich ja in den Boulevardmedien zitieren lassen mit der Aussage, eigentlich müsste es in der Schweiz Straßenschlachten geben. Nun, in diesem Report tönt es auf einmal ein wenig anders. Ich zitiere, gemäß der Leerwohnungsziffer gibt es eine Wohnungsnot, vor allem in den grossen Zentren, relativierte Yahtzee, Chef Scornamiglia, betrachtet man aber die ganze Schweiz, lautet die Antwort nein. Diese Wohnungsnot in den Städten, ich meine, das ist ja schon eine unglaubliche Erkenntnis. Das Hauptargument der Studie lautet, die Leerstandsziffer bei Mietwohnungen lägen dort, also in Zürich, in Genf, in Zug, bei deutlich unter 1%, was faktisch Wohnungsnot bedeutet. Jetzt meine Gegenfrage. Weißt du, wann in Zug, Zürich oder Genf die Leerwohnungsziffer zum letzten Mal über 1% lag?
Ich weiß es nicht, aber es muss schon sehr lange her sein.
In Genf lag sie im Jahr 2000 bei 1%, in Zürich oder Zug seit diese Daten erhoben werden noch nie. Noch nie. Lange Rede, kurzer Sinn und einmal mehr die Erkenntnis. Sie werden in nächster Zeit viele Artikel zu diesem Thema lesen. Und alle werden Ihnen weismachen wollen, dass sich die Situation in der Schweiz auf einmal radikal verändert hat. Fakt ist, die Leerwohnungsziffer in der Schweiz ist gering. Sie war in den letzten 20 Jahren, seit sie erhoben wurde, immer gering. Es ist schwierig, in Schweizer Städten eine Wohnung zu finden. Aber es ist nicht so, dass jetzt einmal diesbezüglich die Welt untergegangen ist und wir vor einer völlig neuen Situation stehen.
Absolut.
Das einfach noch als Anmerkungen und damit können wir endlich auch zu unserem Thema der Woche kommen.
Thema der Woche.
Du hast es bereits angesprochen, wir reden heute über diese inverse Zinsstruktur. Ich versuche das mal am Beispiel der Staatsanleihen zu erklären. Also eine Staatsanleihe ist ja eigentlich nichts anderes als ein Schuldbrief einer eine Staat.
Du leihst dem Staat Geld.
Du leihst dem Staat Geld. Die haben schöne Namen. In der Schweiz werden sie ja schön die Eidgenossen genannt. In Deutschland heißen die Bundesanleihen. So. Für diesen, wenn man die kauft, dann leiht man dem Staat Geld. Dafür bekommt man eigentlich einen festverzinslichen Betrag pro Jahr zurück. So. Und jetzt gibt's diese Anleihen in verschiedenen Laufzeiten. 3, 5, 10, vielleicht auch mal 30 und 40 Jahre. Und in der Regel ist das ja so, je länger die Laufzeit, desto mehr Zinsen bekommt man, weil das Risiko ist ja größer, weil man ja
eigentlich,
die Unsicherheit ist größer, man weiß ja nicht, was in diesem Zeitraum passieren wird. Was jetzt allerdings der Fall ist, ist eigentlich genau das Umgekehrte, nämlich, dass die kurzen Anleihen höhere Zinsen haben als die langen. Also zum Beispiel im Vergleich die Dreijährigen zu den Zehnjährigen. Das ist immer so ein Span, der eigentlich gerne angeschaut wird. Wieso passiert das? Das passiert natürlich, weil A, alle denken, okay, kurzfristig laufen wir eigentlich in eine ungünstige Situation ein, Stichwort Rezession. Dementsprechend shifte ich mein Kapital lieber von kurzfristigen Laufzeiten zu längerfristigen und versuche mir dort die besseren Zinsen auf die längerfristigen zu sichern. Dort steigt die Nachfrage. Wenn die Nachfrage steigt, steigt dementsprechend der Preis. Und dementsprechend pendelt sich das dann halt irgendwann ein oder wird sogar umgedreht, so wie das jetzt der Fall ist. So, wenn solche Zinskurven auftauchen, gilt das eigentlich als relativ solider Indikator dafür, dass eine Rezession bevorsteht. Oder man, das ist seit den 1970er Jahren, glaube ich, etwa 5 oder 6 Mal wirklich passiert. Und ich glaube, bis auf einmal ist danach wirklich auch eine Rezession gekommen. Was hat das mit den Immobilienzinsen zu tun? Nun, mit den Immobilienzinsen in der Schweiz ist jetzt genau das Gleiche passiert. Es gibt wirklich schon Anleger, die für 10-jährige Festhypotheken weniger Zins verlangen, als das für kurze Festhypotheken tun. Das heißt, wie du gesagt hast, eigentlich gehen alle davon aus, dass über einen Zeitraum von 2 Jahren die Zinsen sich in der Schweiz nach unten bewegen werden.
Ist so. Und ich meine, und jetzt würde ich wahrscheinlich die Frage als Zuhörer mir stellen, ja okay, soll ich denn jetzt nun eine 10-jährige Festhypothek abschließen?
Genau, das, auf das wollte ich rauskommen.
Wie siehst du das, Micky?
Also A, sind Stand jetzt Saron-Hypotheken immer noch günstiger, als dass es Festhypotheken sind. Nicht mehr so viel wie auch schon, meines Erachtens. Aber es ist so. Und B, mit der Aussicht darauf, dass eigentlich sich alle einig sind momentan, dass in dieser Zeitspanne die Zinsen nach unten korrigieren werden, wüsste ich nicht, wieso, dass ich jetzt eigentlich einen Zinssatz fixieren sollte, der voraussichtlich irgendwann mal tiefer sein wird.
Das sehe ich auch so. Also ich meine, wenn ich jetzt zwingend in eine Festhypothek möchte und wirklich zwingend, wenn der Saron gar keine Option für mich ist, weil ich diese Stabilität suche und wenn ich einen langen Anlagehorizont habe, dann würde ich vorher jetzt in eine 10-jährige Hypothek halt reingehen und mir den tieferen Zins sichern, als jetzt zum Beispiel für eine 3- oder 5-jährige fast den gleichen Zins zu bezahlen, rein theoretisch. Aber wenn man das nicht hat, wenn man da ein bisschen rationaler sich das anschaut, ist meiner Meinung nach immer noch das Beste, im Saron zu verbleiben und weiter zu beobachten und zu schauen, bis sich die Lage normalisiert. Da bräuchte es doch schon nochmal dann einiges, dass der Saron wirklich teurer wird als eine 3- oder 5-jährige Festhypothek. Also zahlen muss ich es ja insofern sowieso, nur dass ich halt beim Saron die Option habe, jederzeit dann zu wechseln oder zu bleiben, wenn sich die Situation verändert. Und das ist eigentlich genau unsere Strategie, die wir aktuell fahren.
Da wäre meine Frage, Miteigentum war ja schon immer auch ein Argument, als Krados das Modell gestartet hat, dass man sagt, okay, man geht auf diese Festhypotheken. Klar, die waren auch attraktiv, aber auch hinsichtlich der Planbarkeit, oder? Und jetzt hat sich das ein bisschen verändert, dass man einfach sagen kann, okay, jetzt ist es finanziell und performanceorientierungsmäßig so viel sinnvoller in den Saarung gehen, dass man das wirklich gemacht hat. Siehst du mittel- bis langfristig schon auch wieder die Tendenz, dass man eigentlich sagt, okay, doch, eigentlich machen diese Festhypotheken Sinn, oder kann es auch sein, dass man sagt, du, eigentlich geht es mit Saarung auch gut?
Also, ich sag's mal anders. Ich privat oder wir als Kraras, wenn wir Immobilieninvestitionen tätigen, heute wie gestern und vorgestern, haben wir eigentlich immer schon mit Saron finanziert, wir selber. Weil wir immer noch dran glauben oder stark dran glauben, dass man damit immer noch besser fährt und mehr Flexibilität hat, auch wenn es dann mal um einen allfälligen Verkauf geht. Beim Miteigentum war uns halt eben, wie du sagst, eine gewisse Vorhersehbarkeit sehr wichtig. Und als wir angefangen haben, bis vor kurzem waren die Festhypotheken so günstig, dass sich dieser Aufschlag für die zusätzliche, ich sage jetzt mal, Vorhersehbarkeit gelohnt hat. Und davon profitieren jetzt auch unsere Miteigentümer und Miteigentümerinnen. Ich sage jetzt mal, eben die meisten Investments, die bei uns laufen, sind noch in Festhypotheken drin. Die werden wahrscheinlich noch so lange in Festhypotheken sein, bis der Zins wieder runterkommt und wir wieder anständig refinanzieren werden können. Bis dahin können wir immer überbrücken mit Saron, was auch kein Problem ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das ist im Moment so. Halt, da kann es theoretisch sein, dass wir jedes Quartal halt ein bisschen unsere Zukunftsprognose anpassen müssen, um den aktuellen Zinssatz. Wir haben es ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, wir rechnen, ich habe ja damals gesagt, entweder geht die SNB 0,25 hoch und dann eventuell noch 0,25 im Sommer. Oder wir haben gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass sie 0,5 hochgehen und dann glaube ich im Sommer nicht mehr. Da bin ich immer noch, sie sind jetzt 0,5 hochgegangen. Ich glaube, sie werden versuchen, dieses Zinsniveau zu halten. Auch wenn sie theoretisch nochmal 0,25 hochgehen, sind wir immer noch eigentlich in einer sehr günstigen Finanzierungsumgebung und wir beobachten dann weiter. Das heißt, solange es so weitergeht, bleiben wir im Saron. Sobald sich die Situation da beruhigt, werden wir die Entscheidung dann den Miteigentümerinnen und Miteigentümern überlassen, offerieren lassen. Hey, guck, aktuell sind das die Zinssätze und Konditionen für 5-Jährige, 7-Jährige, 10-Jährige. Das sind die Optionen, die ihr habt. Wollt ihr wechseln oder wollt ihr im Saron bleiben? Und dann überlassen wir quasi den Entscheid bei den laufenden Miteigentümerschaften, den Miteigentümern. Und bei allen neuen, die wir dann abschließen, werden wir dann situativ entscheiden, wie die Situation aussieht, pro Objekt, Strategie, was sich dann am meisten lohnt.
Ich finde das noch einen wichtigen Punkt angesprochen, die Flexibilität bei Saron-Hypotheken, das ist nicht ein zu unterschätzender Punkt. A, man hat immer die Möglichkeit, vom Saron in eine Festhypothek zu wechseln, umgekehrt geht sehr, sehr schwierig. Oder
ja, nur mit Zahlen geht es halt.
Ja. Ja, genau. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, mit einer Festhypothek verkaufen, das haben wir in einer sehr, sehr frühen Folge vom How to Real Estate Podcast, damals war es noch auf Schweizerdeutsch, auch schon mal besprochen, ist auch ein Riesenverkaufshindernis.
Also heute kann es vielleicht ein Verkaufsförderer sein, wenn ich heute ein Haus verkaufe.
Weil man die übernehmen könnte.
Genau, also mal angenommen,
macht ich habe. Macht das eine Bank mit?
Ja, ja. Ja, ja. Also wenn ich jetzt heute ein Haus gekauft habe vor 2 Jahren, habe eine 10-Jährige abgeschlossen, keine Ahnung, zu 1,2%, und ich möchte die Liegenschaft verkaufen und ich kann mit anbieten nach Rücksprache mit der Bank. Die müssen nicht mitmachen, aber in der Regel machen sie mit. Die sind, glaube ich, nicht unglücklich, wenn sie nicht mitmachen müssen, weil sie sind froh, wenn die günstigen Hypotheken aus den Büchern kommen. Aber
ja, eben, ja, genau, das deswegen.
Wenn man da eine gute Beziehung hat, mit denen machen die in der Regel schon mit. Also wäre das Minimum, wenn sie uns schon kein, wenn sie uns den Zins weitergeben auf dem Fremdkapital, aber uns immer noch keinen richtigen Sparzins geben, dann wenigstens das. Auf alle Fälle, das kann schon jetzt aktuell ein Verkaufsförderer sein, dass du sagst, hey, guck, du kriegst das Haus und noch eine 8-jährige Festhypothek zu dem Zins mit. Aber das ist eine sehr spezielle Lage. Ist eigentlich wieder wie mit der inversen Zinskurve. Das gibt's nicht immer. Das ist jetzt wirklich eine Anomalie. Sonst sind solche Festhypotheken schon eher verkaufshindernd, weil A, wenn ich dann aussteigen möchte, muss ich als Eigentümer und Verkäufer halt in der Regel relativ viel nachzahlen. Aber auch hier jetzt auch diese Anomalie, heute müsste ich zum Beispiel nichts nachzahlen. Also es ist wirklich eine spezielle Situation, deshalb immer individuell zu betrachten. Ne?
Und dann abschließend die Frage, ich habe es gesagt, dieses Damoklesschwert einer drohenden Rezession und man eben so in inversen Zinskurven gelten eben als zuversichtlicher Indikator, und es gibt da auch der eine oder andere Doom-Expert, der da wirklich schwarz sieht. hinsichtlich auch, was könnte das für nächste Zinsschritte bedeuten? Ich glaube schon, dass dieses Damoklesschwert der Rezession, dass das den Nationalbanken bewusst ist und dass sich eben dieses Fenster für mögliche weitere Zinsschritte schon relativ bald schließen könnte.
Also weißt du, ich komme jetzt wieder ein bisschen von der Verschwörerecke. Was mir nicht gefällt an der Entwicklung der Demokratie in der westlichen Welt ist, dass ich einfach das Gefühl habe und vermehrt seit Covid, dass einfach ganz viel von den Staaten und Staatsoberhäuptern unter den Teppich gekehrt wird. Also ich meine, man sieht es jetzt, ich meine, wie war damals die Kommunikation rund um Covid, wie wurden die Maßnahmen verkündet? Nicht optimal, nicht wirklich demokratisch. Und man guckt sich jetzt den Fall Credit Suisse an, wie diese Rettung über die Bühne lief, wo man sich sowas von bemüht hat, nicht die Wahrheit zu sagen.
Eine Woche später wird übrigens noch der CEO ausgetauscht.
Wird auch noch ausgetauscht und so. Und das muss dann ein Schweizer sein, genau, wieder der Dressmann, der Motti, den mag ich übrigens sehr. Ja. Finde ich einen guten Schritt. Aber weißt du, alles so intransparent, das ist doch nicht demokratisch, Micky. Weißt du, das erwartest du in einem autokratisch geführten Land, wo dann plötzlich hier der Staat verstaatlicht was, investiert Geld, fragt niemand, aber in der Schweiz. Ich finde das schon bedenklich. Und wenn ich mir das so anschaue und auch ein bisschen anschaue, was in den USA so lief und auch in der Eurozone, glaube ich, da haben die Staaten ganz, ganz viel im Hintergrund schon interveniert, damit nicht noch weitere Banken kollabieren. Ich ist einfach so ein Gefühl, weißt du, auch jetzt die Rettungsaktion der anderen Bank in den USA, die von, glaube ich, fünf oder von einem Konglomerat von mehreren Banken aufgefangen wurde, das wird doch alles angeordnet, weil die machen sich wirklich wieder Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems. Alles, was wir geglaubt haben, gelernt zu haben seit der letzten Finanzkrise, hat sich als nicht valabel herausgestellt. Und weißt du, jetzt das Letzte, was du machen willst, ist kommunizieren, dass das Finanzsystem am Anschlag ist. Das mal eines. Das heißt, ich glaube, da läuft ganz viel im Hintergrund, ganz viele Stützungsaktionen, Notkredite, Staatsunterstützung, von denen wir nichts mitbekommen. In den USA, in Europa. Ich glaube, anders wird es nicht gehen, weil sonst hast du wirklich wieder das Risiko von weiteren Bankruns. Aber ich glaube, das ist jetzt langsam schon angekommen, dass wir langsam mal irgendwo ein Limit von Zinserhöhungen erreicht haben und es einfach nicht mehr viel Spielraum gibt.
Das wäre auch mein Take und ich glaube, damit können wir schließen. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Auf Dankeschön.
Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.